Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Ihr hört die Ausgabe vom 27. Februar 2014. Kuku ist das psychiatriekritische Magazin im Gruppenradio von Radio Dreieckland zu hören, regelmäßig am 4. und am letzten Donnerstag im Monat. Am Mikrofon Mirko Olosztiak-Brahms. Ja, wenn ihr mit Kuku in Kontakt treten wollt, geht das per E-Mail unter der Adresse zwischendenwelten@web.de. Zwischen den Welten in einem Wort, also nochmal, zwischendenwelten@web.de für Kontakt per Mail. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu schreiben per Post. Dort könnt ihr auch CDs schicken, eigene Aufnahmen und so weiter und so fort. Die Adresse ist Kuku im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Wir steigen gleich ein mit einem Beitrag, der im vergangenen November gesendet wurde. Auf diesen Beitrag bzw. darauf, dass ich aus dem Buch zitiert habe, das Buch Made in Auschwitz von den Skulskis, gab es einen Hörerinnenbrief und darum wird es dann im Anschluss gehen. Es ist verdammt schwer, einem Otto-Normalverbraucher zu erklären, dass Psychiatrie und das Ganze drumherum eine Lüge ist. Von überall prasselt psychiatrische Propaganda auf uns herab. Schizophrenie, Depression, psychisch Kranke, es sind inzwischen allgegenwärtige Ausdrücke, die laut heutiger Normen psychiatrische Behandlung auch unter Zwang ermöglichen, aber vor allem die öffentliche Meinung glauben macht, dass solche Art Etikettierte gefährliche Menschen seien. Es wird uns gesagt und durch ständige Wiederholung eingeprägt, dass jemand, wenn er traurig ist, nicht eben traurig ist, weil er leidet und dies eines Tages einfach vorübergehen wird, sondern lediglich, dass er krank sei. Das Kranksein wird hier per Unterschrift eines angeblichen Arztes festgestellt. Dem Betroffenen wird vorgegaukelt, es gäbe schon eine ganze Reihe von modernen Wundermedikamenten für diese Krankheiten und schon bekommt er sein erstes Rezept. Die erste Dosis wird in diesem Fall eine amphetaminähnliche Substanz sein, die, typisch für Drogen dieser Art, vorübergehende Glücksgefühle bewirkt. Man nimmt also etwas, es geht einem damit für ein paar Stunden ein wenig besser, also warum nicht noch ein Rezept holen? Jeder hat doch das Recht, mal krank zu sein, oder? Nach kurzer Zeit, spätestens nach dem vom Arzt empfohlenen ersten 6 Wochen Pharmakatherapie, haben wir einen vom natürlichen Leid betroffenen Menschen, der sowieso noch trauert, der aber zusätzlich drogenabhängig gemacht wurde. Niemand hat ihn zuvor informiert, dass die verschriebenen Pillen gefährliche Drogen sind, deren Absetzen in vielen Fällen gewaltige Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Keiner hat dem Betroffenen gesagt, dass er nach längerer Einnahme dieser Substanzen sogenannte psychotische Anfälle bekommen, Selbstmordgedanken haben und seine Aggressivität auf einem hohen Level landen könnte. Keiner warnt den Betroffenen davor, dass eben all die genannten Folgen der Medikamenteneinnahme bald als Symptome einer zusätzlichen psychischen Erkrankung dargestellt werden und zusätzliche Behandlung mit Neuroleptika angeordnet wird. Wir nehmen diese Tabletten selber ein oder lassen unsere Kinder dieses Zeug schlucken. Wir vertrauen. Wir wissen doch, es sollen Ärzte sein, die uns nach ihrem Berufskodex zu Diensten stehen. Und wenn der Arzt es sagt, dann ist es auch wahr, oder nicht? Selbst unsere Kinder geben wir bedenkenlos in diese vertrauten Hände des Mediziners ab, weil wir uns selbst oft nicht zu helfen wissen und in der Psychiatrie auf fachliche Hilfe hoffen. Und jetzt die Überraschung. Nein, es sind keine Medikamente in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Im Falle der Antidepressiva haben wir es mit drogenähnlichen psychoaktiven Substanzen zu tun, die Drogenabhängigkeit zur Folge haben. Neuroleptika, ihr ursprünglicher Name war Neuroplegika, dagegen sind hochpotente Nervengifte, die beim Ministerium für Gesundheit in der gleichen Gefahrenklasse wie ein chirurgischer Eingriff eingestuft sind.
Diese Substanzen haben auch nicht zum Ziel, wie irrtümlich geglaubt wird, jemanden von irgendetwas zu heilen. Es sind lähmende Mittel, die die Neuronen paralysieren, damit der Betroffene mit all seinen inzwischen weiter angewachsenen Lebensschwierigkeiten, die zum größten Teil durch Einwirkung dieser Substanzen entstanden sind, kein Problem für die Gesellschaft darstellt. Es wird also nichts geheilt, der Mensch wird lediglich sediert. Versucht man zu protestieren, sich zur Wehr zu setzen, die Pharmabehandlung anzuzweifeln, so wird schnell zum psychiatrischen Zwang gegriffen, der dann per Gerichtsbeschluss angeordnet wird. Davon erfahren wir per Briefzustellung und erst dann versteht der Einzelne, wie rechtlos der psychiatrische Raum in Wirklichkeit ist. Nur diejenigen in Deutschland, die sich mit einer speziellen Patientenverfügung, der PAT-Verfü, gegen psychiatrische Zwangsmaßnahmen abgesichert haben, können sich seit 2009 überhaupt erfolgreich vor Gericht zur Wehr setzen. Alle anderen sind machtlos den psychiatrischen Maßnahmen ausgeliefert, da eine psychiatrische Diagnose ganz schnell auch eine Entmündigung, seit 1992 irreführend Betreuung genannt, bedeuten kann. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2011 der Zwangsbehandlung in der Psychiatrie mit zwei Beschlüssen die gesetzliche Grundlage entzogen. Im Juni 2012 schloss sich das zweithöchste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, dieser Rechtsprechung an. Endlich galt für den als psychisch krank verleumdeten Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes wie für alle anderen. Und eigentlich müsste inzwischen allen klar sein, laut dieser Urteile darf niemand gegen seinen Willen mit Neuroleptika behandelt werden. Warum sieht die Wirklichkeit jedoch ganz anders aus? Warum werden Tag für Tag weiterhin Menschen mit diesen gefährlichen Substanzen behandelt, obwohl es hier nicht nur um ernste Nebenwirkungen geht, um Bewusstseins- und Persönlichkeitsveränderungen, sondern auch um die hohe Mortalität, die mit diesen Substanzen einhergeht? Das bedeutet unter anderem, dass jeder, der diese Chemikalien langfristig einnimmt, etwa 26 bis 34 Jahre früher sterben wird als jene, die das nicht tun. Wir wollen uns in diesem Buch gar nicht mit denen befassen, die freiwillig in die Psychiatrie gehen und sich dort irgendwelche Pillen geben lassen. Jeder hat das Recht, frei zu entscheiden. In Deutschland werden jedoch jährlich über 200.000 Menschen zwangsdiagnostiziert, durch sogenannte Betreuung entmündigt und zwangsbehandelt. Tendenz steigend. Knapp 240.000 neue Verfahren endeten in Deutschland im Jahr 2011 mit einer Entmündigung. Es geht noch weiter. Die Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN, gab auf dem 10. Hauptstadtsymposium 2011 bekannt, dass inzwischen angeblich 42,6% der deutschen Bevölkerung behandlungsbedürftig seien. Seit Jahren beschäftigt sich die sogenannte psychiatrische Genetik mit dem Thema Vorbeugung von psychischen Krankheiten im Alter von der Empfängnis bis zum dritten Lebensjahr. Wir wollen in diesem Buch nicht nur hinter die Kulissen des psychiatrisch-pharmazeutischen Betrugs schauen, wir wollen Sie damit als die sogenannte öffentliche Meinung wachrütteln. Das Geschäft, das auf Kosten unserer Gesundheit betrieben wird, ist kriminell und inakzeptabel. Wir regen in diesem Buch auch dazu an, auf das Thema Schizophrenie, Borderline und Depression nicht mehr durch das Prisma einer biologischen Krankheit zu schauen, wie es die Psychiatrie mit ihren Hypothesen suggeriert, sondern auch unter dem Gesichtspunkt eines schnell wachsenden pharmakologischen Geschäfts, das mit Eugenik-Ideologie kombiniert immer offensichtlicher und für unser Dasein gefährlicher wird. Natürliche Leidenszustände, bewirkt zum Beispiel durch den Tod eines Nächsten, Trennung von einer geliebten Person, Arbeitsplatzverlust und Zukunftsängste, die damit verbunden sind, werden als Krankheit definiert und sofort mit chemischen Substanzen behandelt. Was für ein Paradox! Es genügt nicht, dass wir einen Zusammenbruch erleben. Dazu erfahren wir auch noch in der Praxis vom Herrn Doktor, dass wir psychisch krank seien. Soweit mal die Einführung aus dem Buch Made in Auschwitz. Dieses Buch ist auf diversen Plattformen als E-Book erhältlich. Und wie gesagt, ich hoffe doch sehr, dass man das auch mal gedruckt bekommen kann, weil ich habe noch keinen solchen E-Book-Reader und tu mir auch schwer, das ganze Buch vor dem Bildschirm herunter zu scrollen. Das war der Ausschnitt aus der Sendung von November 2013. In dieser Sendung hatte ich neben dem Buch
Made in Auschwitz, der unsichtbare Krieg von den Skulskis, auch noch Zitate aus dem Buch Irrsinn, Psychiatrie von Mark Rufer verlesen. Im Januar 2014 wurde dann ein Hörerinnenbrief des AK Psychiatrie Kritik an mich weitergeleitet. Der ging nicht direkt an unsere Sendung, sondern an das freie Radionetz und an Radio Dreieckland. Und diesen Brief möchte ich euch nicht vorenthalten. Januar 2014. Hallo Menschen vom Radio Dreieckland, hallo Menschen von der Sendung Kuku. Wir sind eine seit knapp 4 Jahren bestehende Gruppe aus Psychiatrieerfahrenen und Nicht-Psychiatrieerfahrenen, die zum Thema Psychiatriekritik arbeitet. Der AK Psychiatriekritik, der Naturfreunde Jugend Berlin. Neben der Frage, wie Alternativen zur Psychiatrie konkret gestaltet werden können, Stichwort Radical Peer Support, haben wir auch in verschiedenen Bündnissen mitgewirkt, an Artikeln mitgearbeitet und unter anderem auch die Mad and Disability Pride Parade 2013 mitorganisiert. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist die leider sehr weit in der deutschen Psychiatrie erfahrenen Bewegung verbreitete Shoah-Relativierung in der Antipsychiatrie. Am 28.11.13 wurde in der Sendung Kuku, dem Radiomagazin gegen Zwangspsychiatrie, aus dem Buch Made in Auschwitz, Psychiatrie, der unsichtbare Krieg von Andrzej, Johanna und Karolin Skulski ausführlich zitiert. Weder der Buchtitel, der fragwürdige Inhalt, noch die bereits mehrfach von den Skulskis gemachten Shoah-relativierenden Äußerungen, auf die bereits mehrfach öffentlich hingewiesen worden ist, wurden dabei thematisiert. Damit wurde den Skulskis bereits zum 2. Mal nach dem Interview mit Andrzej Skulski am 11.10.2011, in dem er sagte, empfehlenswert ist, sich mit der Geschichte der Psychiatrie etwas zu befassen, um zu verstehen, dass es keine Medizin ist, sondern die moderne Inquisition, wo es nicht um Heilen geht, sondern weiterhin ums Vernichten, Plattform für ihr geschichtsrevisionistisches Weltbild geboten. Um zu verdeutlichen, was wir mit geschichtsrevisionistisch und Shoah-relativierend meinen, hier noch einige weitere Äußerungen der Familie Skulski. Zitat: Als Otto-Normalverbraucher schaut man auf die Psychiatrie, als ob es Medizin wäre, aber im Grunde sind die handelnden Verbrecher, die kontinuierlich das versuchen zu tun, was auch den Psychiatern in der Nazizeit nicht gelang, den Wahnsinn auszurotten. Das, was zu den Wertvorstellungen der Herrschenden nicht passt, die Nein zur Uniformität und einer vorgegebenen Normalität sagen. Weiteres Zitat: Irgendwann hörst du zwar von Mitpatienten, dass die Nazis leben und dass das hier die moderne Art von Arbeitslager ist, aber keiner glaubt es. Du selbst klopfst dich noch am Kopf und sagst, dir ist wirklich verrückt. Sowas in Deutschland, da sind wir doch sehr empfindlich alle. Bis die Erkenntnis auch zu dir kommt und du sie weiter zu vermitteln versuchst und dir auch keiner glauben wird. Jetzt bist du auch der, der wirklich verrückt sei. Und noch ein Zitat. Die meisten tun es als übertrieben ab, die heutige Zwangspsychiatrisierung mit der systematischen Vernichtung der als geisteskranke abgestempelten Menschen im Dritten Reich zu vergleichen. Das war auch meine Ansicht. Vergleicht man jedoch die Todeszahlen in der Psychiatrie aus der Arbeit Faulstichs aus der Zeit 1945 bis 1949, in der auch noch systematisch gemordet wurde, kommt man auf ein erschreckendes Ergebnis. Und noch ein Zitat. Bereits seit über 300 Jahren agiert die Psychiatrie in dieser Art und Weise, nutzte die Zeiten des Nationalsozialismus zur Erweiterung und Etablierung in die Gesellschaft und ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Nachfolgeinstitution der Inquisition. Selbst die Methoden ähneln, auch wenn sie heutzutage weniger, abgesehen natürlich von toxischen Substanzen, Psychopharmaka, Elektroschocks etc., körperlich stattfinden und mehr auf subtiler Hypnose. Autoritätsgefälle wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen basieren. Und zu guter Letzt noch ein Zitat. Es handelt sich also alles in allem um einen funktionstüchtigen Geld- und Machtapparat von globalem Ausmaß, der sich flächendeckend und in Kooperation mit Pharmaindustrie, dem gesamten Sozialwesen, dem Medizinapparat, Klammer auf Neurowissenschaften, Klammer zu, der Kirche und immer mehr sichtbar auch dem Arbeitsamt ausgebreitet hat. Was sich bis dato schleichend und unter dem Deckmantel des Helfenwollens in der Gesellschaft etablierte und dabei in Wirklichkeit exakt Im Gegenteil verkehrt, ist also in Wahrheit nichts anderes als ein zukunftsgefährdendes Konstrukt, das in seiner Biologisierung mehr als nahe an die Zeiten des Naziregimes heranreicht. Damals wurden Menschen durch die Rassenideologie auf ihr Äußeres und ihre Herkunft reduziert, heutzutage aufgrund ihres Charakters und ihres Verhaltens stigmatisiert. Diese ausführliche Zitation macht deutlich, schreibt der AKP-Psychiatrie-Kritik hier weiter, also diese ausführliche Zitation macht deutlich, dass es sich nicht um einmalige Ausrutscher handelt, sondern um verfestigte Weltbilder. So hat mittlerweile auch der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V., welcher im Jahr 2011 die Konferenz auf der Suche nach dem Rosengarten organisierte, auf welche die Sendung Kuckuck mehrfach verweist, unter anderem wegen diesen Shoah-relativierenden Äußerungen sich deutlich von den Skulskis distanziert. Wir, der AK-Psychiatrie-Kritik, fordern selbiges von der Sendung Kuckuck und dem Radio Dreieckland, Geschichtsrevisionismus und Shoah-Relativierung zu bekämpfen, statt ihm Sendezeit zur Verfügung zu stellen, aka Psychiatriekritik. Ja, wie gesagt, dieser Brief hat mich dann Mitte Januar 2014 erreicht und ich muss zugeben, dass ich in dieser Sendung auf den fragwürdigen Titel Made in Auschwitz nicht nochmal eingegangen war. Das hatte ich in der Sendung vorher mal gesagt, dass ich diesen Titel doch auch sehr zweifelhaft finde. Ist in dieser Sendung nicht erfolgt. Des Weiteren habe ich dann Kontakt aufgenommen zu dem AK-Psychiatrie-Kritik und ein längeres Gespräch geführt, das leider zu lang geworden ist, als das, was hier komplett absenden können. Aber aus diesem Gespräch werden wir nach der nächsten Musik einiges an Ausschnitten hören.
Sento stupo che ingannato che fa dentro se de ti butte scontro tu di todo pensas che è migliore sì oggi super oggi cal oggi friggi oggi dopo super cali fragili espirali dosi freccia tua capa e spada frutto da un mamma guarda sente non c'è un sto spes o che dai sno è o che es oggi super oggi cal oggi friggi oggi dopo super cali fragili espirali dosi. Canta e salta, improvvisa come malta. Che destino sta tracciato, che non possa essere mudato. Oggi super, oggi cal, oggi friggi, oggi do. Super cali, fragili, spirali d'ossa. Un sogno viaggiare, può andare a toccare. Algazarra per l'uare, di che va poter parare. Oggi super, oggi cal, oggi friggi, oggi do. Super cali, fragili, spirali d'ossa. Scontro tu di todo, pensas che è migliore sì. Oggi super, oggi cali, oggi friggi, oggi do. Super cali, fragili, spirali d'ossa. Mondo sogno viaggiare, comanda a tocar. Algazarra per l'uare, niente va a poter parare. Oggi super, oggi cali, oggi friggi, oggi do. Super cali, fragili, spirali d'ossa.
Ja, das waren Compagnia Algazara mit dem Stück Supercali. Dieses Stück habe ich gefunden auf dem Podsafe Music Network. Compagnia Algazara ist eine Formation, die in Portugal sich gegründet hat. Und ja, ich weiß nicht, ob sie noch aktiv ist, kann man aber im Internet rausfinden. Ihr hört immer noch Kuku, das Magazin für Psychiatriekritik auf Radio Dreieckland im Gruppenradio, zu hören regelmäßig am 14. und am letzten Donnerstag im Monat. Zu Anfang dieser Sendung hatten wir ja einen Ausschnitt aus dem Buch Made in Auschwitz gehört, den ich in der November-Sendung zitiert hatte, und auch einen HörerInnenbrief. Jetzt geht es um die Verfasser des HörerInnenbriefs bzw. um das Gespräch, das ich Anfang diesen Monats dann mit Ihnen führen konnte. Ich sprach mit David und Sanja vom AK Psychiatriekritik der Naturfreunde Jugend Berlin.
Der AK Psychiatriekritik besteht seit 2010, ist hervorgegangen aus einem Seminar hier bei der Naturfreunde Jugend Berlin. Und ist eine gemischte Gruppe aus Betroffenen und Nicht-Betroffenen und auch Leuten mit sozusagen Krisenerfahrungen, aber ohne Psychiatrieerfahrung im engeren Sinne. Und wir haben sowohl sozusagen theoretisch mit Psychiatrie, Antipsychiatrie und den Klassikern sozusagen beschäftigt, als auch eben praktisch. Und in den letzten ein, zwei Jahren haben wir eigentlich viele Workshops gemacht, unter anderem zu Vertical Peer Support. Und haben zum Beispiel auch letztes Jahr die Mad and Disability Pride Parade hier in Berlin organisiert und werden das auch dieses Jahr wieder mit organisieren, die Pride Parade.
Ihr sagt praktisch, wie kann man sich das vorstellen?
Praktisch war jetzt vor allem eben so gemeint, dass wir sozusagen nicht nur ein Lesekreis sind oder nicht nur Flugblätter oder Theorie produzieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Buchbeitrag geschrieben für ein Buch über Diagnosenkritik, sondern dass wir eben sozusagen auch eben versuchen, nach außen zu gehen über diese Workshops, über diese Pride Parade, wo es so darum geht, sozusagen in der Öffentlichkeit auch eine Sichtbarkeit oder eine kritische Sichtbarkeit für Psychiatrie, Betroffenheit herzustellen.
Ja, praktisch heißt halt auch, glaube ich, dass wir zum Beispiel so Bündnisse eingehen, wo wir gemeinsam konkrete Ereignisse, irgendwie aktuelle, auch thematisieren. Also wir waren zum Beispiel mit verschiedenen queeren Gruppen in einem Bündnis, wo es um den Fall Alex ging, um ein Kind, das zwangspsychiatrisiert werden sollte, weil es sich nicht einem biologischen Geschlecht irgendwie, irgendwie das annehmen wollte, was von außen irgendwie anerkannt wurde. Und da haben wir halt den ganz aktuellen Fall dann thematisiert und eine Kundgebung gemacht und in einem breiteren Bündnis dann auch gearbeitet. Mhm. Also das wäre halt auch eine Seite von dem, inwiefern wir praktisch tätig sind.
Ein Stichwort aus eurem Hörerinnenbrief nennt sich Radical Peer Support. Was kann man sich darunter vorstellen? Oder was heißt das?
Ja, also Radical Peer Support ist ein Ansatz, der eigentlich von einer Gruppe kommt aus New York, von einem Icarus-Projekt, und das ist so ein im Grunde seit etwa 10 Jahren bestehendes anarchistisches Radical Mental Health Kollektiv mit der Idee zu sagen, wir sind eine Politgruppe, wir machen irgendwie politische Arbeit und haben aber nach einem Ereignis, wo eine der Genossinnen, von denen sich das Leben genommen hat, haben die halt ganz klar gesagt, sie brauchen auch einen Fokus auf die Frage, wie geht es uns eigentlich, wie können wir uns gegenseitig unterstützen in unseren Krisen. Und die haben das halt mehr oder weniger dann so in ihrer politischen Arbeit auch stark mit einfließen lassen, beziehungsweise mitunter auch nur Gruppen gegründet, USA-weit, wo es halt darum ging, sich gegenseitig zu unterstützen, abseits von der Psychiatrie. Und da ist es halt immer eigentlich denen wichtig gewesen zu sagen, wir machen da kein Dogma und das geht nicht darum, dass jemand keine Psychopharmaka nehmen darf oder so oder sich nicht mit Diagnosen betiteln darf, sondern es geht eher darum zu sagen, wir bilden Strukturen, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und irgendwie zu vermeiden, dass es zu einer Psychiatrisierung kommt. Mhm. Und das alles ist ein bisschen stark angelehnt auch an so Selbsthilfeideen, auch so anonyme Alkoholiker, 12-Schritte-Programm mäßig, was man natürlich auch sehr kritisch sehen kann. Und was wir da übernommen haben, nachdem wir einen Workshop gemacht haben mit einem der Gründer von dem ECOS-Projekt hier in Berlin, ist halt, dass wir diese Idee sehr wichtig finden, zu sagen, innerhalb der radikalen Linken müssen wir uns auch mal damit auseinandersetzen, wie geht es uns, wie können wir uns unterstützen, wie können wir dieses Thema, das sehr tabuisiert ist in dieser politischen Bewegung, aktuell besprechen und wie können wir schauen, wie wir uns unterstützen können, ohne dass es zu einer Psychiatrisierung kommt. Und dazu machen wir halt eben Workshops.
Habt ihr jetzt auch eine Art Netzwerk, also Support-Netzwerk in Berlin schon aufgebaut, oder ist das eher auf Workshop-Ebene auf überhaupt die Idee vorangekommen?
Also die Idee ist jetzt tatsächlich nicht, dass wir ein Netzwerk aufbauen, wo sich Leute hinwenden können und dass wir sozusagen dann die Unterstützenden sind, sondern die Idee bei den Workshops ist tatsächlich, dass die Leute sich selber vernetzen. Also die tauschen sich untereinander aus mit E-Mail-Adressen. Wir regen dazu an, dass die selber Netzwerke aufbauen und sehen es halt eher als so ein, als eine Gruppe, die so ein bisschen den Stein ins Rollen bringt, aber nicht, dass wir dann die Struktur sind, wo sich die Leute die Unterstützung holen. Mhm. Also da ist uns auch wichtig zu sagen, wir sind jetzt nicht die ExpertInnen, sondern wir sind halt auch Leute, die halt sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt haben, die auch eigene Erfahrungen haben, auch Psychiatrieerfahrungen, und uns ist halt dieses Thema wichtig, das mal zu thematisieren und zu schauen, wie können Leute einen Raum finden, um über ihre eigenen Krisenerfahrungen zu sprechen und darüber sich auszutauschen, was sie eigentlich brauchen und wie sie sich gerne unterstützen lassen würden.
Also diese Gruppe, diese AK-Psychiatrie-Kritik ist jetzt nicht der Raum für das, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also wir haben schon explizit nach mehreren Treffen, wo wir so Selbstverständnistreffen hatten, gesagt, dass wir für uns keine Supportgruppe sein möchten. Es ist schon immer wieder, dass wir nicht nur so nach außen orientiert arbeiten und aktionistisch sind, sondern wir beschäftigen uns auch ganz viel intern mit unseren Strukturen. Wie geht es uns gerade und was ist gerade bei uns los? Gibt es Konflikte? Mit welchen Themen können wir uns noch mehr beschäftigen und auseinandersetzen? Aber wir sehen uns deutlich nicht als Supportgruppe. Und durchaus auch, weil Leute einfach in der Gruppe sagen, ich habe meine Leute, die mich supporten, auch woanders. Also das ist sozusagen nicht unser Hauptfokus, aber ich würde mal kurz weitergeben.
Ich kann mich dem eigentlich anschließen. Vielleicht kann man nur ergänzen, dass es schon durchaus auch mal Kritik von Mitgliedern oder Ex-Mitgliedern gab, die halt Betroffene waren oder sind und sozusagen die gerade das, diese Grenzziehung auch kritisiert haben und das eben schwierig fanden oder mit der Erwartung in die Gruppe kamen, dass wir eben so uns auch auf diesen Support-Aspekt konzentrieren und da dann eine Enttäuschung stattgefunden hat, ja. Deswegen war es eigentlich auch mal unser Ziel, unser Selbstverständnis nochmal zu überarbeiten in der Hinsicht. Das haben wir aber noch nicht geschafft.
Ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwas gibt, was wir über euch als Gruppe wissen sollten.
Vielleicht kann man noch sagen, wir haben auch einen Blog unter freakoutcrazy.com ist er zu erreichen. Und da stehen dann eigentlich auch immer mal wieder neben den sozusagen Blogs und Verlinkungen auf anderen Seiten halt unsere Publikationen, Veröffentlichungen, Flyer, Termine und so weiter.
Also Freak Out Crazy in einem Wort, Englisch, Schreibweise,
genau,
freakoutcrazy.com.
Genau, freakoutcrazy.com.
Nach dieser Vorstellung der Gruppe kam dann die Frage nach den Hintergründen für ihren HörerInnenbrief.
Also im Grunde geht es uns ganz klar zu sagen, es gibt Äußerungen von den Skulskis, die sind deutlich einzuordnen als Shoah relativierend und die werden immer wieder wiederholt, weshalb wir das schon als irgendwie so geschlossenes Weltbild auch sehen und nicht als, das ist jetzt mal ein Ausrutscher, wo jemand also so vielleicht nicht überlegt hat, was er oder sie sagte, selbst das fände ich dann noch bedenklich, aber so, also es gibt immer wieder über Jahre hinweg diese Äußerungen, die die Psychiatrie im NS vergleichen mit der heutigen Psychiatrie oder sagen, dass die Psychiatrie eigentlich Verursacher des Holocausts ist oder sagen, dass heute Behindertenwerkstätte seien Arbeitslager wie im NS. Und also allein mit dem Buchtitel fand ich das doch irgendwie sehr eklatant, Made in Auschwitz, dass das dann einfach zitiert wird aus so einem Buch und gar nicht dieser Buchtitel mal thematisiert wird und gesagt wird, dass es so ein bisschen seltsam ist zu sagen, Psychiatrie Made in Auschwitz. Und deshalb ist für uns deutlich, und das ist halt eine schwierige Debatte, glaube ich, in der deutschen psychiatriekritischen Bewegung. Es gibt immer wieder solche Formulierungen, die in die Richtung gehen, die Shoah zu relativieren oder Vergleiche anzustellen zwischen aktueller Psychiatrie und NS-Psychiatrie oder zu sagen, das sei alles eine große Verschwörung und im Grunde ist die Psychiatrie an dem Holocaust und der Shoah irgendwie schuld. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, sich abzugrenzen und zu sagen, dass solche Diskurse halt nicht gehen und dem was entgegengesetzt werden muss. Also natürlich ist auch wichtig, gemeinsam gegen die Psychiatrie zu agieren, aber das heißt nicht, dass man nicht selbstkritisch sein soll. Das ist ein bisschen unser Anliegen dahinter.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, auch nochmal mit ein, zwei Zitaten jetzt. Also einerseits in dem Buch hatte ich gefunden, da schreiben die Skolskys, Auschwitz kann mit nichts anderem verglichen werden, aber seine Wurzeln wuchsen inzwischen zu einem Monstrum heran, der heutigen Psychiatrie. Also einerseits setzen sie sich ab von diesem Vergleich, aber dann wiederholen sie ihn sofort und eigentlich suggerieren ein bisschen, das, was heute ist, ist sogar schlimmer, die Psychiatrie so. Und auf dem Blog, den sie betreiben mit ihrem Projekt, da werden dann auch solche Texte verbreitet, wo das dann heißt Psychiatrie, die versteckten KZs der Neuzeit, Fragezeichen, oder ein Bild mit Kindern in einem KZ, wo dann drüber steht, kinderfeindliches Deutschland, und noch heute würden Kinder in Heime verschleppt. Also da werden aus meiner Sicht so Parallelen gezogen, indirekt, aber auch zum Teil direkt, die einfach falsch sind so und die einfach sozusagen diesen krassen Vernichtungsimpuls der Aktion T4 und vor allem natürlich in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, der damals herrschte, relativiert und sozusagen suggeriert, das wäre heute noch so, was ja aber nicht der Fall ist, weil es passiert einfach in den Psychiatrien in Deutschland zurzeit kein staatlich geplanter und von einer Volksgemeinschaft abgesegneter Massenmord.
Ja, also auch T4 war ja nicht von der Volksgemeinschaft abgesegnet, sondern wurde ja aufgrund dieser sogenannten Volksgemeinschaft dann beendet nach 2 Jahren.
Ja.
Es ist ja so, dass die Menschen gerne dazu neigen, wenn etwas sehr Schreckliches passiert, das dann mit anderen schrecklichen Sachen zu vergleichen. Holocaust, Psychiatrie im Faschismus, das sind einfach sehr starke Begriffe. 3000 Psychiatrietote allein in Deutschland jedes Jahr heutzutage, das ist ein Skandal, dem sich kaum jemand anschaut. Das ist kaum jemandem bewusst,
Ja. Wie
viele Menschen dadurch psychiatrische Behandlung jährlich zu Tode kommen.
Ja.
Das ist ja zum Teil dann auch nachvollziehbar, wie Leute dann dazu kommen, solche Vergleiche aufzustellen.
David und ich hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen und ich denke tatsächlich, dass es auch ein Aspekt oder ein Motiv darin ist, eben diesen wirklichen Skandal, sozusagen die Zustände in den Psychiatrien, die zum Teil ja immer noch ein bisschen wirken, als ob sie außerhalb der Gesellschaft stehen oder wo man dann, wenn man als Betroffener drin ist, wirklich das Gefühl hat, man ist komplett rechtlos und außerhalb der Gesellschaft stehend, darauf aufmerksam zu machen, eben mit diesen wie auch immer überzogenen Vergleichen, die ja zum Teil irgendwie Rekurs nehmen auf Inquisition, aber eben vor allem eben auf Faschismus, Aktion T4 und KZs. Ich finde das in dem Sinne vielleicht nachvollziehbar, aber eben trotzdem absolut falsch so, weil ich denke, es hat eben dann diese relativierenden Konsequenzen. Es fügt sich letztendlich, auch wenn es überhaupt nicht gewollt ist, in sozusagen so einen geschichtsrevisionistischen Diskurs der Mehrheitsgesellschaft ein, also gerade derjenigen Leute, die sozusagen die Psychiatrien betreiben, die ja auch gerne relativieren und überall zum Beispiel im Kosovo dann KZs entdecken, die es dort gar nicht gibt. So. Und zum anderen, denke ich, ist es aber auch ein bisschen ein Ausfluss davon, dass es sozusagen in diesen Bereichen der antipsychiatrischen Szene auch an der wirklichen Gesellschaftskritik halt mangelt, die ein bisschen fundierter ist. Also es wird dann eben ganz schnell mit so diesen moralischen Argumenten von kriminelle Psychiater gierige Pharmafirmen, die Macht wäre pervertiert und so weiter, gearbeitet, sowas, was die Skulskis immer sagen, und andererseits auch so eine zumindest latente Verschwörungstheorie immer wieder präsentiert von Betrug in den Psychiatrien, hinter den Kulissen der Psychiatrie, es würden Geheimanhörungen im Bundestag stattfinden und so weiter. Und ich denke, es wäre ein gutes Mittel gegen diese sozusagen relativierenden und falschen Vergleiche, sich da nochmal genau anzuschauen, was ist eigentlich Psychiatrie heute, vielleicht auch, was ist deren gesellschaftlichen Funktion, was ist das Gemeinsame mit dem NS, aber halt auch zu schauen, was ist das Trennende daran.
Also ich kann mich dem erstmal nur soweit anschließen, und ich denke, wenn man da so ein bisschen tiefer schaut, das Einzige, was so als Gesellschaftsanalyse mal wieder anzufinden ist, halt der Hinweis auf Thomas Sass. Und da eben vor allen Dingen auf das Buch Die Fabrikation des Wahnsinns. Und in dem ist halt eben sehr deutlich, da bezieht er sich über hunderte von Seiten darauf, dass es die Verfolgung von Hexen, also die Inquisition, das gleiche sei wie die Verfolgung von Juden und Jüdinnen im NS und eigentlich das gleiche sei wie die Zustände der Psychiatrie heute. Und das ist halt vor allen Dingen so sehr weit verbreitet als Analysepunkt so innerhalb von der psychiatriekritischen Bewegung. Und ansonsten gibt es da halt relativ wenig von aktueller Auseinandersetzung oder aktueller Gesellschaftsanalyse, und das führt letztendlich dazu, dass man noch gesehen wird, okay, es geht um soziale Kontrolle, eine gute antipsychiatrische Theorie aus der Vergangenheit ist wohl Thomas Sass, und der schreibt, das sei ja genauso wie mit S, und das wird überhaupt nicht hinterfragt.
Ja, also Thomas Sass spricht ja vom strategischen Etikett, und das ist ja wohl eine Sache, die man durchaus auch so sehen kann. Wir wissen ja, dass Psychiatriebetroffene eine kürzere Lebenserwartung haben, unter anderem deshalb, weil bei ihnen somatische Erkrankungen viel später diagnostiziert werden. Ja. Mal abgesehen davon, dass die Drogen, die in der Psychiatrie verabreicht werden, zu vorzeitigem Tod führen und Ähnliches. Ja. Ja. Das ist ja nicht so, dass diese Aussagen, auch wenn sie vielleicht unglücklich formuliert sind, nicht auch eine gewisse Grundlage haben.
Also zu Thomas Sass, vielleicht zitiere ich mal das mit dem strategischen Etikett kurz, auf das du Bezug genommen hast, ja?
Ja.
Weil ich habe es gerade hier vor mir liegen.
Okay.
Also da schreibt er, Schizophrenie ist ein strategisches Etikett, wie es Jude in Nazi-Deutschland war. Wenn man Menschen aus der sozialen Ordnung ausgrenzen will, muss man dies vor anderen, aber insbesondere vor einem selbst rechtfertigen. Also entwirft man eine rechtfertigende Redewendung. Das ist der Punkt, um den es bei all den hässlichen psychiatrischen Vokabeln geht. Sie sind rechtfertigen Redewendungen, eine etikettierende Verpackung für Müll und so weiter. Dies bedeutete, das Wort Jude in Nazi-Deutschland, gemeint war keine Person mit einer bestimmten religiösen Überzeugung. Ich fürchte, dass Schizophren und sozialkranke Persönlichkeit und viele andere psychiatrisch-diagnostische Fachbegriffe genau den gleichen Sachverhalt bezeichnen. Ende des Zitats. Mhm. Also ich finde das schon sehr schwierig, das so zu sagen, weil erstmal sozusagen strategisches Etikett so ein bisschen unterstellt, das hat sich jetzt jemand absichtlich ausgedacht, so das Wort Jude, Schizophrenie und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass sozusagen, um jetzt auch mal einen Vergleich zu bringen, sowohl die Nazis an ihren Antisemitismus geglaubt haben, als auch die Psychiater in gewisser Weise eben an ihre Diagnosen glauben. Und in dem Sinne ist es eben nicht nur strategisch. Und andererseits verwischt es aus meiner Sicht wieder komplett diesen Unterschied, so vor allem wenn man sozusagen die heutige Psychiatrie mit dem damaligen Antisemitismus gleichsetzt, verwischt es doch komplett, dass niemand sagt, ich will alle Schizophrenen ausrotten oder...
ich denke ja auch nicht, dass das so gemeint war. Also, aber wenn ich jetzt anschaue, wer kommt auf die Idee, andere Leute ans Bett zu fesseln und da über 20 Stunden und länger gefesselt zu lassen? Also um sowas vor dir zu rechtfertigen, brauchst du eben die Diagnose zum Beispiel. Das wird ja mit den sogenannten Normalen nicht gemacht. Das wird mit Leuten gemacht, die eine Diagnose haben. Denen werden dann Elektroschocks, Insulinschocks verabreicht, lebensverkürzende Drogen, persönlichkeitsverändernde Drogen und so weiter und so fort. Man kann aber, denke ich mal, auch sagen, dass es eine Kontinuität gibt in der Psychiatrie seit dem Ersten Weltkrieg. Ich meine, wir wissen ja genau, dass die Psychiater des Nazi-Regimes nicht verurteilt wurden, dass Sterben und sterben lassen und zum Teil auch töten, das ging ja bis Ende der 40er Jahre weiter, als das Dritte Reich schon lange kapituliert hatte sozusagen. Ja. Und diese Aussagen, dass die Pharmaindustrie, dass da ein kriminelles Kartell ist, das sind ja nicht nur Skulskis, das sind ja Sachen, die man nicht nur ins Verschwörungstheoretische schieben kann. Also so von daher ist es für mich ein bisschen kurz gegriffen, wenn man sagt, okay, hier Shoah-Relativierung böse und deshalb muss ich mich mit den anderen Inhalten nicht mehr auseinandersetzen.
Dass das Kontinuitäten gibt, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also dass es sozusagen Kontinuitäten sowohl aus den 10er und 20er Jahren in den Nationalsozialismus hinein gibt, auf jeden Fall. Es gab ja auch vorher schon die Euthanasie- und Eugenik-Diskurse. Und sozusagen danach natürlich auch, und dass das absoluter Skandal ist sozusagen, dass auch dann nach 1949 natürlich erstmal die ersten Jahrzehnte überhaupt keine Aufarbeitung stattgefunden hat, dass das Personal im Grunde weiterarbeiten konnte, dass sozusagen die Anstalten weiterhin völlig eigentlich ein rechtloser Ort waren etc. Das würde ich ja gar nicht bestreiten so, aber ich denke, da muss man ja auch nochmal schauen, was ist irgendwie in Deutschland passiert und in den deutschen Psychiatrien und was ist sozusagen der allgemeine Durchschnitt von westlichen Psychiatrien so. Und das Zitat von Sass zum Beispiel bezieht sich ja jetzt auch nicht speziell auf deutsche Psychiatrien, sondern würde ich sagen generell auf westliche Psychiatrien, wo es ja so in dem Maße diesen Vernichtungsimpuls nicht gab, würde ich sagen. Und ich denke, da ist es eben wichtig, sich einfach speziell Psychiatrie nochmal anzuschauen und zu überlegen, was ist das für ein sozusagen Herrschaftsverhältnis, was da passiert, wieso werden diese in Anführungszeichen Verrückten denn da so ausgesondert und so einem speziellen psychiatrischen Regime unterworfen. Aber das ist auch erstmal wichtig, sich das genau anzugucken und nicht immer sofort zu sagen, das ist ja wie beim Antisemitismus oder das ist ja wie in Auschwitz so, weil dadurch verhindert man eher sozusagen Erkenntnis und auch dann dagegen vorzugehen, als dass man es ermöglicht. So, also ich würde eher sagen, das, was diese Leute machen, die dauernd so Vergleiche bringen, lenkt eher ab vom Kampf gegen die Psychiatrie und nicht das, was wir sozusagen machen.
Sagte Sanja vom AK Psychiatriekritik der Naturfreunde Jugend Berlin Anfang des Monats in unserem etwas längeren Telefonat. Er musste sich dann auch verabschieden aufgrund anderer Termine. Mit David Wichera habe ich dann auch ein bisschen weitergeredet. Ihn habe ich dann auch nochmal gefragt nach einer Erklärung des Begriffes Shoah-Relativierung.
Ich würde es mal einfach nur ganz kurz stichwortartig sagen. Shoah-Relativierung geht es einfach darum, also zu relativieren, die im Grunde Einzigartigkeit dessen, dass, was da passiert ist im Nationalsozialismus. Also die industrielle Vernichtung, Massenmord an Juden und Jüdinnen und das mit Vergleichen mit irgendwelchen anderen Geschehnissen oder zu sagen, irgendjemand anderes war dahinter, das waren gar nicht die Nazis oder mit so Verschwörungstheorien oder zu sagen, heute ist es noch schlimmer, dass halt das relativiert wird und relativ auch eine gängige Figur ist im modernen Antisemitismus. Also zu sagen, wir relativieren das mal oder wir sagen im schlimmsten Fall noch, naja, die Zustände in Israel sind doch auch ähnlich. Also es ist einfach eine sehr gängige Figur, die man im Antisemitismus heutzutage findet. Also es wird ja noch kaum offen geäußert, so irgendwie so ein offen formulierter Antisemitismus ist ja nicht mehr so anzutreffen, sondern vor allen Dingen halt über so versteckte Israel-Kritik oder halt Relativierung von der Shoah.
Aber jetzt, also Antisemitismus findet man jetzt bei diesen Antipsychiatrie-Leuten nicht, oder?
Bitte?
Also als antisemitisch habe ich jetzt noch nicht rausgelesen. Ne?
Ich finde, das geht halt in die Richtung. Also bei so einer Relativierung, da ist man relativ schnell in der Sache drin. Ich würde jetzt auch keinen von den Leuten irgendwie vorfinden, dass sie Antisemiten sind. Aber wir können auf breiter Ebene in der deutschen Psychiatriebewegung uns treffen wir solche Vergleiche an. Also ob das Matthias Seibt ist oder Psychex, wo Peter Lehmann im Vorstand mitsitzt. Also nicht, dass er die Äußerung macht, aber er duldet das als Vorstandsmitglied, dass aus Psychex solche Äußerungen gemacht werden. Die Irrenoffensive die jetzt erst vor kurzem in der Kundgebung zum ersten Mal geschafft zu sagen, dass es ja einen deutlichen Bruch gab zwischen der NS-Psychiatrie und heutiger Psychiatrie. Das hat sie jahrelang nicht geschafft zu sagen. Also das treffen wir in der deutschen psychiatriekritischen Bewegung leider sehr häufig an. Die Frage ist, wie ist es notwendig, da zu sagen, hier, da sterben so und so viele Menschen in den Psychiatrien in Deutschland, wieso muss man da mal gleich sagen, naja, und im Faschismus war das da auch so. Also da verstehe ich nicht, wieso muss man dann immer gleich sagen, naja, in den Nazi-Deutschland war das da auch so, das ist doch, und ist doch so ähnlich und alle gucken wieder weg und eigentlich geht's hier ein schleichender Massenmord vor sich. Also ich verstehe nicht, wieso.
Nee.
Also wir leben
muss
doch,
man nicht.
Wir leben
also
noch in einer parlamentarischen Demokratie.
Ja.
Da passieren auch ganz viele Sachen, wo wir denken, so, das geht gar nicht, auf vielen Ebenen, aber wir sind in einer ganz anderen Situation, ich verstehe nicht, wieso dann immer wieder diese Vergleiche gezogen werden muss, anstatt irgendwie eine passende, aktuelle Analyse an die Gegebenheiten, wie wir halt irgendwie schon vorher gesagt haben, also das lenkt eher davon ab, sich anzuschauen, was die aktuelle Situation ist. Und natürlich muss man das skandalisieren und das muss irgendwie aufhören, aber es nützt, glaube ich, nicht, diesen Vergleich immer wieder herzustellen.
Wie
also
gesagt,
uns geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, dass die Verhältnisse in der Psychiatrie nicht schlimm sind oder dass es nicht passiert ist, die Lebenserwartung von Menschen, die Psychopharmaka über Jahre hinweg nehmen, um bis zu 20 Jahren oder so etwas verkürzt werden. Ja, das ist ja, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das ist genügend nachgewiesen. Aber es heißt nicht, dass deshalb hier so etwas wie ein industrielles Morden stattfindet.
Aus den Zitaten geht das ja nicht vor, dass einer von den Leuten sagt, dass hier ein industrielles Morden stattfindet.
Nee, aber da wird ganz deutlich in den Zitaten wird gesagt, das sind Nazis und das sind die aktuellen Arbeitslager hier. Das steht so ganz deutlich drin. Und wenn man sagt, das ist ein strategisches Etikett wie bei den Juden und Jüdinnen, die dann irgendwie vergast werden und so wird das heute in der Psychiatrie angewendet, dann steckt das auch dahinter. Also wie gesagt, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, das sind jetzt irgendwie Antisemiten, aber ich finde es halt nicht nützlich, solche Vergleiche anzustellen und ich finde, das relativiert halt die Zustände, die im Nationalsozialismus herrschten.
Soweit Ausschnitte aus dem über einstündigen Telefonat mit Sanja und David vom AK Psychiatriekritik der Naturfreunde Jugend in Berlin. Wer Interesse hat, sich den HörerInnenbrief zusenden zu lassen, schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Wer auf dieses Gespräch reagieren möchte, kann das natürlich auch wieder tun. Am einfachsten per Mail an zwischendenwelten@web.de oder per Briefpost an Kuku im Gruppenradio. Also Kuku schreibt sich K-O-O-K-O-O oder auch Psychiatriekritik im Gruppenradio kommt auch an. C-O Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und danach möchte ich noch auf die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg hinweisen. Die hat am 8. März eine Mitgliederversammlung in Karlsruhe. Jeder Psychiatrieerfahrene hier in Baden-Württemberg kann sich dort engagieren. Die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg ist eine Arbeitsgemeinschaft im BPE, im Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Also um sich dort einzubringen, macht es natürlich auch Sinn, im Bundesverband Psychiatrieerfahrener Mitglied zu sein oder zu werden.
they used to teach us to stand up for our beliefs.
Yeah, that period was brief and now it suddenly ceased.
But for some of us, that time didn't exist at all. And it's appalling how low your expectations can fall when they got you feeling small and economy's crawling. And nobody can save you, so who are you calling? The system's been corrupted, so the engine is stalling. I'm sick of playing it safe, so now I'm throwing it all in. And
money ain't what I need. Got the earth to walk and the air to breathe. No, I'm not wasting no time.
No, I'm not wasting no time.
Riverside waren das mit dem Song Better Days. Dieses Lied habe ich gefunden auf dem Podsafe Music Network. 20 Riverside sind aus der Gegend von Seattle, Washington. Wer mehr erfahren will, sucht einfach nach ihnen auf music.mevio.com. Ich wollte noch auf die Mitgliederversammlung der LAG Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg hinweisen, also Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene im BPE. Die findet statt kommenden Samstag, also Samstag, den 8. März 2014 von 10.30 Uhr bis 16 Uhr im Haus der Familie Kronenstraße 15 in Karlsruhe. Informationen darüber findet ihr auf der Internetseite lag-psychiatrie-erfahrene-bw.de. Die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg im Bundesverband Psychiatrieerfahrener ist ein Zusammenschluss von Psychiatrieerfahrenen, die sich gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie engagieren. Und sie steht für folgende Forderungen: für eine gewaltfreie Psychiatrie und Achtung der Würde des Menschen, für ein uneingeschränktes Recht auf körperliche Unversehrtheit, für strafrechtliche Sanktionen und zivilrechtliche Ansprüche bei Verstößen gegen dieses Recht, Aufklärung über Risiken und mögliche Schäden vor einer Behandlung, Abschaffung aller Sondergesetze für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, Recht auf selbstgewählte Krisenbegleitung, Recht auf Unterstützung in Krisensituationen, Wahlfreiheit, wo und wie man sich behandeln lassen will, keine aufgedrückte fürsorgliche Hilfe, Einrichtung von Unterstützungsangeboten von Betroffenen für Betroffene, Einrichtung von Krisenpensionen, Einzelfallhilfen für ein Recht auf Normalität. Das, wie gesagt, kann man lesen auf der www.lag-psychiatrie-erfahrene-bw.de. Und die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene ist eine Arbeitsgemeinschaft im BPE, also im Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Und den findet ihr auf www.bpe-online.de. Ja, ein weiterer Hinweis. Immer dienstags von 16 bis 18.30 Uhr ist hier in Freiburg die antipsychiatrische Anlaufstelle geöffnet. Die findet sich in der Glümerstraße 2 in Freiburg-Viere. Die Glümerstraße geht von der Talstraße ab und ist über die Straßenbahnhaltestellen Johanneskirche oder Brauerei Ganter zu erreichen. Schwabentorbrücke geht natürlich auch.
von der Talstraße geht die Glümerstraße ab. An der Ecke gibt es dort eine Bäckerei, daneben ein Walk and Go und daneben dann das linke Zentrum. Die Anlaufstelle ist eine von vielen Gruppen, die das linke Zentrum in der Glümerstraße nutzen können. Ja, hier nochmal Kontaktdaten, falls ihr auf diese Sendung reagieren wollt oder auch Interesse habt, vielleicht an kommenden Sendungen mitzuwirken, könnt ihr mailen an zwischendenwelten@web.de, zwischen den Welten in einem Wort, oder einfach schreiben an Radio Dreieckland, Kuku im Gruppenradio, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Also Kuku im Gruppenradio von Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Oder ihr hinterlasst eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, die Telefonnummer 0761 3848 380. Und da wird euch dann früher oder später jemand zurückrufen, beziehungsweise eure Anfrage auch weiterleiten. Falls ihr dort einen Beitrag für die Sendung per Telefon aufsprechen wollt, dann macht das bitte kenntlich, dass das, was ihr dort sagt, auch gesendet werden kann, darf oder soll. Diese Sendung geht zu Ende. Das war Kuku Magazin für Psychiatriekritik auf Radio Dreieckland. Am Mikrofon Mirko. Und zum Abschluss der Sendung hören wir nochmal Elflip and the Wu-Team mit QQ. Die nächste Ausgabe dieser Sendung gibt es dann am letzten Donnerstag im März. Das ist der 27. März 2014.
I've gone insane.
Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.